Lieber himmlischer Vater, wir legen diesen Abend in deine Hand. Wir bitten dich bewusst um deinen Segen. Du sprichst in deinem Wort, suchet mein Angesicht und lebet. Und wir danken dir, dass das möglich ist. Und dass wir nicht nur ein bisschen Leben haben dürfen oder ein bisschen Lebensverlängerung, sondern das Leben, das du selbst, Herr Jesus, bist. So danken wir dir für diese Gnade, Anteil an dir haben zu dürfen, dass wir deine Kinder sind, dass wir zu deiner Familie gehören. Wir danken dir für die Gemeinschaft heute Abend, das Beten, das Singen, das Hören auf dein Wort, das Hören auf die Glaubenserfahrungen unseres Bruders. Wir bitten dich für ihn, dass du ihn segnest, dass du ihn benützt, dass du durch ihn sprichst. Danke, dass du dir für heute Abend etwas vorgenommen hast. Danke, dass du der Herzenskenner bist und einem jeden das Lebensbrot brichst, so wie er es braucht. Du bist ein wunderbarer, ein fürsorgender Vater. Was wären wir ohne dich? So wollen wir dich loben und preisen, uns innerlich beugen vor dir, du himmlische Majestät, du Herr der Herren. Gepriesen seist du. Amen.
Ich freue mich, dass man sich hier in diesem Hause Gedanken macht über die Frage der älteren Generation, über die Frage der Senioren, was das bedeutet. Das ist heute ein Thema, das dran ist durch die ganze Veränderung unserer Gesellschaft. Ich hoffe, dass Sie sich genau überlegt haben, wenn Sie einen Senior einladen als Referenten, dass es dann hoffentlich nicht zu lange wird. Es ist ja immer kritisch, wenn man Senioren zum Reden einlädt. Nun einiges über Erfahrungen und Entdeckungen im Alter. Ich sehe durchaus, dass hier sich nicht alle unter dem Stichwort Senior angesprochen fühlen müssen. Manche Leute fragen mich, sagen Sie mal, Herr Renzler, wie alt sind Sie denn? Das ist mir dann immer peinlich, das zu sagen. Und dann sage ich, wissen Sie, das ist ganz schwierig zu sagen. Dann gucken die Leute mich an und sagen, weil es sich nämlich täglich verändert. Und eines möchte ich Ihnen sagen, das Wort Alter sollte man möglichst nicht verwenden. Da kann ich Ihnen aus dem Nähkästchen einiges erzählen. Die Buchtitel, die wir im Verlag gemacht haben, wo der Begriff Alter drin vorkommt, das waren alles Flops. Warum? Es will doch heute keiner alt sein. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, der Bundesverlag hat eine Zeitschrift herausgegeben, 55 plus, das war also nicht so das, was die Leute eigentlich erwartet haben, wenn man da so fest einsortiert wird. Und man hat dann diese Zeitschrift etwas umgemodelt und hat dann einen neuen Namen gegeben, das ist ja manchmal ganz gut. Und dieser neue Name heißt Lebenslauf und siehe da, seither läuft die Geschichte. So ist das. Es gibt übrigens, da könnte ich Ihnen auch noch andere Dinge sagen, was so alles läuft. Aber wir wollen uns ganz bewusst unter die wunderbare Zusage des Wortes Gottes stellen. Jesaja 46, Vers 4. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann stellt man fest, dass man auf eine ganze Reihe von Senioren stößt. Zacharias, Simeon, Hanna, alles Botschafter des lebendigen Gottes. Ich denke auch an Abraham. Er war 75, als er losmarschiert ist. Daniel ist wahrscheinlich auch genauso alt geworden, denn er erlebte ja noch den König Kyros. Daniel 6, Vers 29 oder Daniel 10, Vers 1. Mose ist mit 120 Jahren gestorben, ohne dass sein Augenlicht nachgelassen hätte, so sagt es die Schrift, oder seine Kraft gewichen war. Nun muss ich Ihnen sagen, ich habe in der Bibel vieles nachgelesen, aber ich habe vergeblich ein Wort gesucht. Fehlanzeige. Ich habe nirgendwo das Wort Ruhestand gelesen. Nirgendwo. Und wenn ich den Hebräerbrief richtig verstehe, dann ist uns die Ruhe ja auch erst für den Himmel versprochen. Übrigens, das kann man nachweisen, das Wort Ruhestand ist eindeutig eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Jesus möchte auch uns als ältere Menschen in Dienst haben. Und zwar mit der ganzen Person, mit der ganzen Kompetenz und mit der ganzen Hingabe bis zuletzt. Und es kommt nun im Alter sehr auf die Sichtweise an. Da hat man die Rücksicht. Man könnte auch sagen, die Rückschau. Man ist dankbar für das, was man erlebt hat in einem langen Leben und kann auch Ruhe finden über Dinge, auch wenn man gedacht hat, da habe ich was verpasst. Aber diese Sichtweise beinhaltet nicht nur Rücksicht, sondern auch Zuversicht. Das heißt Vertrauen. Ich denke, das ist auch das Thema dieser Buche. Hebräer 10, 35. Durch das Erinnern an die großen Taten Gottes, da wächst auch unser Vertrauen. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Das ist eine große Belohnung, hat es übersetzt Luther. Dann gibt es aber auch noch die Nachsicht. Wenn man älter wird, wird man etwas milder. Ich stelle das wenigstens fest. Bei mir, wir haben 6 Kinder, 12 Enkel. Ich merke, dass ich bei den Enkeln etwas großzügiger bin, als ich es bei den Kindern war. Das ist auch gut so. Ich muss manchmal milder werden, wenn ich heute manche tobenden jungen Leute sehe. Dann denke ich auch, unser guter Herr war erfüllt von Erbarmen und von Barmherzigkeit. Auch bei Paulus merken wir das übrigens. Erbarmen, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die Gott nicht kennen, die das nicht besser wissen. Erbarmen mit jungen Menschen, die einen Weg gehen, den sie vielleicht selbst gar nicht mögen, aber keinen Ausweg daraus finden. Und da haben wir als Senioren durchaus eine Aufgabe. Und ich muss sagen, das ist heute für uns einfach dran. Wenn wir Senioren sind, dann brauchen wir eine Sicht der Dinge. Ich würde sagen, die Aussicht. Also Rücksicht, Zuversicht, Nachsicht, Aussicht. Wir stehen wie auf einem Aussichtsturm als Senioren. Das ist mir aufgefallen. Auf der einen Seite merken wir, ich kann nur staunen und dankbar sein, was Gott in meinem Leben getan hat. Das werden Sie bestimmt auch bestätigen können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich schäme mich für all das Gute, was mein guter Herr mir trotz allem geschenkt hat und mir heute noch täglich schenkt. Es kommt also im Alter, ja, ich möchte noch was anderes sagen, die Aussicht, die führt uns aber auch zum Rechnen mit dem Jenseitigen. Es gibt doch mehr als unser Leben jetzt und hier. Es ist wunderbar zu wissen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist doch unsere Zielvorstellung. Es kommt also im Alter auf die Sichtweise an. Da braucht es auch noch Einsicht. Wir sind, eine Einsicht ist zum Beispiel, dass wir auch im Alter noch bei Gott wertgeachtet sind. Diese Einsicht, die bringt uns auch zum Nachdenken. Es gibt jede Menge Veränderungen während des Älterwerdens. Eine solche Veränderung ist, wir spüren die Vergänglichkeit. Ich habe einmal ein Büchlein eines früheren bekannten Evangelisten veröffentlicht mit dem Inhalt, unser ganzes Leben ist nur ein Abschied nehmen. Abschied von der Kindheit, Abschied von der Schule, Abschied vom Beruf, Abschied von lieben Menschen. Unser ganzes Leben ist ein ständiges Abschiednehmen. Stets geht irgendetwas immer zu Ende. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass das Leben immer schneller gelebt werden muss. Die Ereignisse werden bei vielen kümmerlicher. Erlebnisse füllen uns vielleicht nicht mehr so aus. Unser Kurzzeitgedächtnis leidet. Wie heißt der jetzt noch? Oder was war das noch? Dafür ist aber das Langzeitgedächtnis viel intensiver. Weißt du noch? Und dann geht's los. Es gibt aber auch Veränderungen durch den Verlust des Berufes. Und wissen Sie, unser Beruf, auch Hausfrau ist ein Beruf, sogar ein ganz großartiger Beruf. Unser Beruf prägt eigentlich unsere Identität viel mehr, als wir uns selbst zugeben. Vielleicht sagen Sie, ich als Senior, als Rentner, ich bin doch kompetent und kaum mehr jemand interessiert sich für mich. Oder ich möchte doch da noch mitgestalten und keiner fragt mich mehr. Ich war doch mittendrin und jetzt werde ich einfach übersehen. Vielleicht gilt das jetzt mehr für die Frauen hier in diesem Raum, die vielleicht sagen, ich sehe doch noch ganz gut aus, aber darauf achtet doch niemand mehr. Vielleicht hat der, der noch nie ganz gut ausgesehen hat, da weniger Probleme. Aber es ist doch so, ich werde übersehen und darauf achtet doch niemand mehr. Ich muss sagen, neulich war ich mal bei einer Sitzung dabei, da ging es ganz brüderlich zu, natürlich. Ja. Dann äußerte sich jemand, stand auf und sagt, nachdem ich hier in diesem Kreis wahrscheinlich doch der Älteste bin, ich werde nämlich demnächst 70, denke ich, ich muss zu diesem Thema was sagen. Oh, hat es mir gut getan, gell? Ganz ehrlich, ja. Ich schmunzelte nur und habe mein Pokerface aufgesetzt, dass niemand merkt, dass ich noch ein paar Jahre älter bin. Aber so ist das eben. Das ist die Realität unseres dritten Lebensabschnittes. Und Gott mutet uns das zu. Ganz eindeutig will Gott uns in einen Lernprozess da hineinführen und stellt uns die eindeutige Frage, willst du wirklich leben, auch als Senior, leben aus meiner Fülle? Oder willst du schon im Voraus tot sein? Wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, und da bin ich bei Paulus fündig geworden, im ersten Thessalonicherbrief, da sagt er, und bitte, das ist auch im Alter gültig, wir sind bekehrt zu dienen und zu retten. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Ich habe nun einfach da gesucht, ob außer diesem Dienen und Warten auch noch eine dritte Aufforderung kommt, zu ruhen. Ich habe sie nicht gefunden. Es heißt, bekehrt zu dienen und zu warten. ein paar persönliche Dinge. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass ich älter werde, als ich bei einer großen Konferenz auf der Kanzel einer Kirche stand. Meine Frau, die saß vorne in der ersten Reihe in der Kirche, und während ich gesprochen habe, tippt ein älterer Bruder ihr von hinten auf die Schulter und sagt zu ihr: Das ist aber schön, dass Sie heute Ihren Schwiegervater mitgebracht haben. Da war ich doch ein bisschen überrascht. Ja, so ist das. Zum ersten Mal habe ich gemerkt, ich bin alt geworden. Bei uns im Betrieb kommen immer mal wieder Delegationen. Vor kurzem waren hintereinander zwei chinesische Delegationen im Haus, im Verlag. Das ist immer interessant, hauptsächlich, wenn sie dann ihre Fotos machen. Klick, 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 klick. Selbst das schwarze Brett, alles wird, ob sie es verstehen oder nicht, es wird alles abfotografiert. Einmal war eine japanische Delegation da, die mich sehen wollte. Es ging um klassische Musik und es ist kaum zu glauben, aber unser bestes Land für den Absatz von unseren Bach-Kantaten und Bach-Musik ist Japan. Nun sitzt also diese Delegation 16 Mann hoch, die sitzen alle in einem Raum, und als ich dann die Türe öffne, da spritzen die alle wie 16-Jährige auf. Ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Und da habe ich gespürt, mit welcher anderen Kultur ich es hier zu tun habe. Denn die Alten, die sind in Japan unwahrscheinlich geehrt und wertgeschätzt. Das möchte ich nicht unbedingt von Deutschland sagen. Ja, ich darf Ihnen aber sagen, alt werden muss keine Katastrophe sein. Im Gegenteil. Alt werden, das ist der Weg Gottes mit uns. Und den wollen wir doch bewusst und ganz fröhlich annehmen und ganz bewusst auch diesen Weg mit unserem Herrn gehen. Als ich meinen 80. Geburtstag gefeiert habe, da habe ich in meiner kurzen Ansprache gesagt, ich sage übrigens, ich bin inzwischen schon sogar noch etwas drüber, aber wenn die Leute mich fragen, ja, wie, Sie sind schon 18, dann sage ich, 2 mal 40, das hört sich besser an. Als ich meinen 80. Geburtstag gefeiert habe, da habe ich in einer kurzen Ansprache gesagt, mit 80 nimmt man Abschied von der Jugend. Und da fingen plötzlich alle lauthals an zu lachen. Ich weiß gar nicht warum. Es ist doch einfach so. Wir dürfen wissen, unser Herr ist da. Und wir sind auch im Alter wertgeschätzt. Und wir dürfen auch im Alter den Weg mit ihm gehen. Ich sehe allerdings Gefahren. Im Alter. Die eine Gefahr ist die Einsamkeit, wenngleich alterige Freunde wegsterben. Mich betrifft das immer dann, wenn ich weiß, da ist wieder ein Bruder oder eine Schwester heimgegangen, die jeden Tag für mich gebetet hat. Das sind Dinge, die uns in die Einsamkeit bringen können. Wir wollen das sicher nicht verharmlosen. Es gibt noch eine andere Gefahr, das ist das Verharren wollen im Bekannten, im Vertrauten, nur nichts Neues mehr. Aber ich denke, wir dürfen uns jeden Tag neu füllen lassen vom lebendigen Wasser unseres Herrn. Seine Barmherzigkeit ist ja auch schließlich jeden Tag neu. Eine weitere Gefahr ist, wir erleben Einschränkungen in unserer Lebenswelt. Wir erleben abnehmende Kräfte. Manches geht einfach nicht mehr. Aber für diesen schwierigeren Teil unseres Lebens, für diesen schwierigen Weg, gibt es nicht nur Gefahren, es gibt dazu auch eine Gehstütze. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Auch aus der Erfahrung in der Begegnung mit vielen Menschen, diese Gehstütze ist das Danken. Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wissen Sie, dieses Danken, das muss eingeübt werden. Und dieses Danken, das bewahrt uns vor der Vergesslichkeit, nimmt uns die Angst vor dem Kommenden, bewahrt auch vor der Zukunftsangst. Dieses Danken bringt ein Reifwerden. Man wird wirklich dankbar. Dieses Danken, diese Gehstütze, bringt uns dazu, dass wir danken für dieses unwahrscheinliche, originelle Geschenk unseres Lebens. Epheser 1, Vers 12. Damit wir etwas seien, das ist Gottes Plan, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das ist etwas Gewaltiges, etwas Großartiges. Und da muss ich nun sagen, da trifft man bei manchen Gläubigen mancherlei an, allerlei. Ich erinnere mich bis heute eigenartig, dass man für solche Dinge ein fabelhaftes Gedächtnis oft hat. Als ich mit meinem Vater einmal in ein Altersheim gegangen bin, das muss ich sagen, das war bestimmt nicht mein Wunsch und nicht meine bevorzugte Geschichte, das muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, das ist nicht so mein Ding. Das war eher eine Zwangsbeglückung für mich. Aber mein Vater, der hat mich eben dorthin mitgenommen. Schließlich war ich ja auch sein Chauffeur, es blieb mir gar nichts anderes übrig. Und da kamen wir in ein Zimmer einer Frau aus unserer Versammlung. Und diese Frau, kaum haben wir die Tür geöffnet, dann kam ein Klagelied nach dem anderen. Das Essen ist nicht gut. Kein Mensch kümmert sich um mich. Das Zimmer ist viel zu kalt und zu dunkel. Niemand besucht mich. So ging das permanent. Das war ein Jammerlied ohne Punkt und Komma. Ohne Pause. Ich wusste damals, wie ich als junger Mensch, ich wusste gar nicht, wie ich da reagieren sollte. Und dann ging mein Vater ohne großen Kommentar ins übernächste Zimmer. Da lag ein alter Bruder blind und gelähmt. Der lag da und fragte, wer ist da? Welcher Besuch? Er konnte es ja nicht erkennen. Mein Vater nannte seinen Namen und dann haben die beiden miteinander gesprochen. Nicht ums Essen, nicht übers kalte Zimmer, nicht über nicht stattfindende Besuche. Dieser Blinde und Gelähmte, der so da lag, einfach in seinem Bett, ohne irgendetwas tun zu können, klagte der etwa? Er sagte einen Liedvers, ich habe ihn mir extra dann aufgeschrieben, so eindrücklich war er. Mit großer Stimme sagte er im Bett liegend, Herr, du hast Großes an uns getan. Jubelnd im Staube, wir beten dich an, preisen die Macht deiner Gnade vereint, du unserer Seele, getreuester Freund, Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was Odem hat, stimme mit ein, Herrlichkeit, Jesus, ja, Jesus allein. Ich habe es nachher mitbekommen, dass es der Dichter dieses Liedes war, Eduard Rupprecht. Das war gesegnetes Alter, wissen Sie? Das bewegt mich bis heute, gerade auch durch die Unterschiedlichkeit dieser beiden frommen Leute. Ich denke an meinen väterlichen Freund, Lizenziat Hans Brandenburg. Er war lange Zeit Leiter von Licht im Osten und auch in der Berliner Stadtmission und dann viele Jahre Vorsitzender unseres Gemeinschaftsverbandes. Ich bin dann sein Nachfolger geworden. Als ich ihn einmal besuchte, er war auch schon bettlägerig, da hat er auch so einen netten Schmunzel, so einen netten Satz gesagt. Weil die Leute, die waren immer hell begeistert, wenn sie merkten, wie der alte Mann noch topfit ist im Kopf. Und sie sagten, was Sie noch alles wissen, Herr Brandenburg. Und dann guckt er zu mir rüber und sagt, wenn die wüssten, was ich nicht mehr weiß. Aber ich habe ihn dann gefragt, Bruder Brandenburg, wenn du so da liegst, da kannst du doch bestimmt auch nicht mehr 8 Stunden am Stück schlafen. Was machst du denn? Ich war ein bisschen aufdringlich mit meinen Fragen. Ich habe gefragt, Bruder Brandenburg, was machst denn du da denn? Dann sagte er, dann lese ich 1 Stunde meine Bibel in Hebräisch, anschließend lese ich 1 Stunde meine Bibel in Griechisch und dann lese ich 1 Stunde meine Bibel in Lateinisch und dann fange ich an zu beten und bald darauf ist auch der Kaffee da. Wunderbar, kann ich nur sagen, wunderbar. Bis zuletzt voll da, topfit, aber in der täglichen Begegnung mit dem Herrn aller Herren. Ist das nicht wunderbar? Ich denke auch einen anderen, Dr. Otto Rieger, sein Fahrgestell hat längst nicht mehr mitgemacht. Er saß nur noch im Sessel. Ja, der hat damals das Buch geschrieben, mit 60 fing mein Leben an, da als Pfarrer zum lebendigen Glauben an Christus gekommen ist. Und da hat er noch eine riesige Arbeit angefangen. Mit 60 fing mein Leben an. Er war wirklich auch ein Mann, der bis ins hohe Alter wirklich mit Gott gelebt hat. Ich könnte Ihnen noch andere Namen nennen. Liebe Geschwister, das ist eine Wohltat, solchen alten Menschen zu begegnen. Das ist keine Strapaze, das ist eine Wohltat. Und ich denke, da haben wir als Senioren eine unwahrscheinliche Aufgabe, das auch zu transportieren, durch unser Sein, durch unser Leben, auch durch unser Lebenszeugnis. Ich glaube, wir haben wenig Grund, einfach über das Alter zu jammern und zu sagen, ach, was soll denn das alles? Schon Fjodor Dostojewski, der russische Denker, hat einmal gesagt, habe dein Schicksal, habe deinen Lebensweg lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Und wenn man so zurückblickt, dann muss man ja doch wirklich sagen, es ist alles ein Geschenk unseres Herrn. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk. Wenn Leute mich fragen, wie geht's Ihnen denn? Dann sage ich in der Regel unverdient gut. Und das stimmt auch. Unverdient gut. Nun ist es ja so, dass wir im Alter ja Gelegenheiten haben, die wir vorher so nicht hatten. Zum Beispiel hatten wir früher viel weniger Schlafprobleme, vielleicht überhaupt keine. Jetzt im Alter stellen sich Schlafprobleme ein. Das ist doch die Gelegenheit, die Bibel zu lesen. Das ist doch die Gelegenheit, geistliche Lieder zu lernen. Das ist doch die Gelegenheit, um zu beten, um für Menschen zu beten, die Gott uns aufs Herz legt, auch in Gedanken, die uns einfallen, für unser Volk zu beten, das kaputt geht. Sie können ohne weiteres zum Beispiel, wenn Sie nach Berlin schreiben an den Bundestag, sie möchten das Bundestagshandbuch haben. Und da kriegen sie das, ich glaube, sie kriegen sogar kostenlos. Das ist ein Buch, wo alle 612 Abgeordneten mit Bild und Lebenslauf drinstehen, was die alles gemacht haben, wo sie wohnen. Und dann fangen sie mal vorne an, für sie zu beten. Das ist doch unsere Aufgabe. Legen Sie sich dieses Buch mal auf den Nachttisch. Das ist unsere Aufgabe als Senioren. Wer soll es denn sonst machen? Es gibt auch noch die Zeitgelegenheit, ein Ruheständler. Zeitgelegenheit zur Begleitung von Menschen. Menschen wollen Echtheit an uns sehen und wollen sehen, wie ich mit meinen Begrenzungen, die ich durchaus habe und Problemen zurechtkomme und vielleicht auch mit der Einsamkeit zurechtkomme. Es kommt im Augenblick ganz stark, dass Menschen wieder ältere Menschen fragen, wie habt ihr denn das gemacht? Wie habt ihr denn das durchgestanden? Ist nur die Frage, nütze ich diese Gelegenheit auch? Diese zeitliche Gelegenheit, fülle sie aus? Ist mir einmal aufgefallen, dass in der Offenbarung einmal ein Gedanke kommt, dass auch im Dienst für den Herrn eine bewahrende Kraft liegt. Im Dienst für den Herrn bewahrende Kraft. Haben wir den Blick für das Wesentliche? Ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr so ganz zusammen, aber ich habe es auch jetzt auf die Schnelle nicht schriftlich gefunden. Aber dieses Gedicht, nur noch ein wenig Zeit, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laben mich an Lebensbrunnen, dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das hat dieser so gescheite dänische Philosoph Søren Kierkegaard gesagt und das steht auf seinem Grabstein. Ist das nicht etwas Großartiges? Wenn wir diese Gelegenheit der Zielsetzung in unserem Leben haben, das merken die Leute. Das ist die Gelegenheit zur Ewigkeitsaussicht. Wir haben durchaus die Gelegenheit, Prioritäten zu setzen, weil uns ja als Senioren die Zeit davonrennt. Und darf ich Ihnen eins sagen, wir sind nicht mehr für alles zuständig. Ich muss es auch immer wieder meiner Frau sagen, dass sie sich um unsere 6 Kinder jetzt nicht mehr so kümmern muss wie vor 50 Jahren. Wir sind nicht mehr für alles zuständig. Aber so in der Begegnung mit Ruheständlern ist mir einiges aufgefallen. Ich möchte Ihnen jetzt 8 Typen von Senioren nennen. Der erste, das ist der Wohlstandssenior. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dieser Senior, der will natürlich den Weltrekord in Weltreisen machen. So weit wie möglich kreuz und quer fahren. Immer neue Wünsche. Ach ja, da war ich auch noch nicht. Und zu Hause fühlt er sich wie eingesperrt. Aber im Prinzip rennt er vor sich selbst davon. Das zweite, das ist der Nachholsenior. Der überlegt sich von morgens bis abends, was habe ich denn eigentlich in meinem bisherigen Leben verpasst? Jetzt müsste ich doch noch Golfspielen anfangen oder Radfahren, auch mit 87. Das ist doch der große Trend. Früher haben die Pfarrer in ihrem Ruhestand wenigstens nur Rosen gezüchtet. Heute fangen sie mit 75 noch ein Zweitstudium an. Wenn man alt werden will, dann muss man bei Zeiten anfangen. Das Dritte, das ist der Gesundheitsrentner. Entschuldigung, wenn einiges ein bisschen ironisch ist, aber es ist nicht weit von der Wahrheit. Der Gesundheitsrentner, der ist Weltmeister in gesunder Ernährung mit täglichen neuen Erkenntnissen, die sich manchmal auch innerhalb von einer Monat total widersprechen. Aber das ist denn egal. Er, der früher Gottes besondere Segnungen zählte, er zählt heute nur noch Kalorien. Ist das das eigentlich, was wir wollen? Ich habe mal einen ganz scharfen Satz gehört. Den werde ich nicht vergessen. Auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Tja. Dann das Vierte. Der Ruhestandssenior. Ich habe mein Leben lang geschuftet. Jetzt will ich nur noch ausruhen. Schlafen, schlafen, ausruhen. Charles Colson, der Gründer von Prison Fellowship weltweit mit heute über 100.000 Volontären weltweit, der hat aufgrund seiner Kenntnisse, erstens mal war er ja in der Watergate-Affäre selber im Gefängnis, aber hat dann hunderte von Gefängnissen besucht und der hat mir ganz verlässlich gesagt, du glaubst nicht, Leute, die im Knast sitzen, die haben nach einer bestimmten Zeit die Fähigkeit, bis zu 21 Stunden am Tag zu schlafen. Die können sich steigern bis 21 Stunden. Dieser Ruhestandssenior, der lässt sich verwöhnen von morgens bis abends und ist trotzdem nie zufrieden. Darf ich sagen, wenn ich nur noch ausruhen will, dann ist dieses Leben nicht verklärt, sondern versteinert. Alle geistige und körperliche Bewegung erschöpft sich dann im An- und Ausschalten des Fernsehers. Darf ich auch boshaft sagen, so einer, der hat wirklich das Metallalter erreicht. Die Zähne sind golden, das Haar silbern und in den Pantoffeln ist Blei. Ja. Es gibt fünftens auch den Verleugnungssenior. Der läuft nur noch in Jeans rum, trägt die neueste Teenagerkleidung. Ich möchte sagen, das geht manchmal bis hinein ins Lächerliche. Wer sein Alter verleugnet, der ist wirklich alt. Das Sechste, der Vergangenheitssenior. Ja, der lebt in der Vergangenheit und lebt von dem, ja, damals. Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. Das sind doch nur rückwärts gerichtete Leute. Eigentlich schade. Gott hat anderes mit uns vor. Unser Leben ist vorwärts gerichtet auf ein großartiges Ziel. Ich gehöre einer Gruppierung an. Aus Gründen des Datenschutzes werde ich natürlich nicht sagen, welche Gruppe das ist. Aber das ist interessant. Immer, wenn der auch schon etwas ältere Leiter kommt, dann tuschen die Leute und fragen jetzt sind wir nur gespannt, fängt er mit seinen Erinnerungen 1942 an oder 1953? Das ist der Vergangenheitssenior. Und dann gibt es aber auch den Dankbarkeitssenior. Hilfreich in allen Angelegenheiten, bis ins hohe Alter. Ich sehe gerade Schwestern Eva von Thiele-Winkler, über sie. Mein Vater hat eine ganze Reihe Briefe von ihr, waren gut bekannt miteinander. Eva von Thiele-Winkler sagte einmal, ich diene weder um Lohn noch Dank, sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Das sind fröhliche Ermutiger im Blick auf das Wesentliche. Die packen Aufgaben an, ehrenamtlich. Übrigens ein kleiner Tipp, ich habe noch gar nicht so lange mir vorgenommen, da ich ja relativ viel auch unter Politikern arbeite und versuche, ihnen das Evangelium zu sagen, dass ich diese Menschen aus dem politischen Bereich oder deren Umfeld, mit denen ich viel zu tun habe, dass ich jeden Tag eine Person anrufe. Jeden Tag eine Person. Es klappt auch häufig. Neulich sagte mir eine Dame, die mich von Berlin aus anruft, hören Sie mal, Sie haben da neulich meinen Mann angerufen. Ich kann Ihnen sagen, der saß anschließend noch eine Dreiviertelstunde mit dem Hörer in der Hand da und war so perplex, dass ihn jemand anruft. Er hat sich riesig darüber gefreut. Wissen Sie, diese Freude können Sie viele Menschen machen. Da muss kein Palaver sein. Einfach sagen, ich denke an dich, ich bete für dich. Gibt's Probleme? Rufen Sie Leute an. Eine Person pro Tag. Voller Einsatz. Erfahrungen weitergeben. Das hilft uns. Wie sagte eine bekannte Persönlichkeit, es ist besser, die Sichel zerbricht in der Arbeit, als sie verrostet. Ich habe in letzter Zeit wieder einmal angefangen, ganz, was ich laufend mache, die Bibel immer durchlesen, von A bis Z. Und da ist mir zum Beispiel bei den 5 Büchern Mose neu aufgefallen, wie oft da die Fremdlinge erwähnt werden. Dass die Fremdlinge genauso behandelt werden sollen wie die Einheimischen. Ich denke, das ist doch für uns auch eine Aufgabe. Auch wenn es uns vielleicht manchmal gar nicht so leicht fällt. Meine Frau hat noch gar nicht lange zu einer Frauenfreizeit eine Frau aus dem Iran mitgenommen und sie sagte mir nachher, du glaubst gar nicht, wie die das aufgenommen hat, diese 6 Tage Frauenfreizeit. Die hat Augen und Ohren aufgesperrt. Ich frage Sie, sind wir hier in dieser Welt nicht auch Fremdlinge? Dann gibt es natürlich noch den Empfindlichkeitssenior. Man könnte auch sagen, den Frustsenior. Diese Personengruppe hat schlechte Erfahrungen gemacht. Sie sind kritisch und misstrauisch. Ist ja leider so, dass sich im Alter unsere Unarten verstärken, wenn wir sie nicht mehr sublimieren können. Wenn Leute kommen, und da habe ich einfach auch ein bisschen Dinge eingeübt, für mich persönlich. Wenn Leute kommen, mich angreifen, und das passiert, wenn man so einen nicht ganz kleinen Verlag da arbeitet und tätig ist, da wird man persönlich manchmal schon ganz schwer angegriffen. Meistens von Leuten, die keine Ahnung haben, von was sie reden, aber das ist ja dann nicht mehr so entscheidend. Und da gibt es 2 Dinge, die mir persönlich schon sehr geholfen haben. Wenn Leute kommen, mich angreifen, das passiert immer wieder, dann kann ich ihnen fröhlich sagen, wissen Sie, wer mich beleidigt, das bestimme alleine ich. Und Sie glauben nicht, auf einmal ist da Funkstille auf der anderen Seite. Wer mich beleidigt, das bestimme alleine ich. Den Leuten bleibt die Luft weg. Und wenn einer ganz pampig kommt, das ist noch gar nicht so lange mal passiert, dann habe ich ihn angelächelt und habe zu ihm gesagt, naja, Sie können mich eigentlich beleidigen, so oft Sie wollen, ich vergebe Ihnen für die nächsten 10 Jahre im Voraus. Ich kann Ihnen sagen, das ist wunderbar, das ist wunderbar. Die wissen nicht mehr, was sie sagen sollen. Das ist Aufgabe für uns Rentner, nicht Öl ins Feuer gießen in den Familien, sondern helfen, entspannen. Sie verstehen, wie ich das meine. Nun habe ich natürlich an Sie die Frage, zu welchem Typ von diesen 8 möchten Sie sich denn persönlich bekennen? Keine Angst, ich lasse nicht stricken. Oder ist es so, dass es da auch eine Mischung gibt? Ich danke Gott für meine Aufgaben, die ich noch habe. Es ist aufregend schön, wenn man die Botschaft des lebendigen Jesus Christus weitersagen darf, wenn man die Aufgabe hat, Botschafter Gottes zu sein. Diese Aufgabe ist durch nichts zu ersetzen. In der Hauptphase unseres Lebens haben wir eine Familie oder Leben als Single. Je nach Führung oder Berufung, beide Stände können ein Charisma sein, ein Gnadengeschenk von Gott. Man muss nicht verheiratet sein, um glücklich zu werden. Wissen Sie, ich möchte gerne das sein, was ich bin. Darf ich es nochmal sagen? Ich möchte gerne das sein, was ich bin. Oder allgemein ausgedrückt, wir sollten gerne das sein, was wir sind und nicht die anderen beneiden um das, was wir nicht sind. Vielleicht ist es manchmal schwer, gern alt zu sein. Aber es ist auch schön, nicht mehr 18 zu sein. Ich möchte zum Beispiel nicht alle Kriegserfahrungen dieser Zeit noch einmal durchleben. Und wenn man einmal erfüllt von Gott gelebt hat, dann läuft man seinem Alter nicht mehr davon, als wenn man etwas verpasst hätte. Als eine Frau am Tag ihrer goldenen Hochzeit gefragt wurde, was sie sich jetzt noch wünschte, da hat sie ganz kurz gestutzt und dann ganz spontan geantwortet, noch ein paar Jahre allein sein. Sie hat ihrem Mann bestimmt nicht den Tod gewünscht. Nicht, dass Sie das falsch verstehen. Aber sie wollte einfach noch ein paar Jahre im Lehnstuhl schaukeln und zurückdenken und zurückdanken, ohne dabei gestört zu werden. Eine andere Frau, die hat es ein bisschen rabiater gesagt zu ihrem Mann, liebe du dich selbst und freu dich auf die nächste Krise. Ja. Aber es ist doch so, zum Schluss rundet sich das Leben für den ab, der gerne erfüllt gelebt hat, indem er auch gerne heimgeht. Wir sind noch nicht am Ziel, wie sagt Paulus in Philipper 3, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Ich jage ihm ab nach. Wir sind auf halbem Weg zum Ziel. Wir wissen, wir sind Leute, die von Christus ergriffen sind. Er hat das gute Werk in uns angefangen. Er will dieses gute Werk in uns auch vollführen. Für mich heißt das nicht stehen bleiben. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ein Brief an die Philipper, da hat der Paulus auch nicht zurückgeschaut. Er ist nicht auf halbem Weg stehen geblieben. Ich lasse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vorne ist, sagt er. Ein richtiger Wettläufer, der schaut doch nicht rückwärts auf den großen Weg, den er schon gerannt ist, den er schon zurückgelegt hat, sondern er schaut nur vorwärts auf das Ziel. Und der Paulus, der sagt, laufen, von Trödeln oder von Humpeln, keine Spur ist die Rede. Laufen, sagt er. Ist übrigens interessant, wenn wir laufen, dann vorausschauen. Ich habe jetzt das eine festgestellt, jetzt bei der Olympiade, dass sich ganze Reihe Menschen aufgeregt haben über den Superspringer Bolt, weil der während seines Laufs rumgeguckt hat und so ein bisschen fast frech sagte, euch zeige ich's. Gell? Das hat den Leuten gar nicht gefallen. Das heißt für uns, wenn wir laufen, dann geradeaus gucken, nicht zurück, was die anderen machen. Paulus schreibt, dass er Lust hat, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Könnte so der Film unseres Rentner- und Seniorendaseins aussehen? Dann sind wir gut dran. Wir sagen auch nach einem erfüllten Leben dazu ja, dass Gott Bilanz zieht und wir unser Leben vor ihm verantworten müssen. Wir danken Gott, dass er seine Geschöpfe ernst nimmt, sehr ernst nimmt und eines Tages abrechnet. Gott hat Bücher, in denen aufgeschrieben wurde, was wir Menschen getan haben, obwohl es uns sicher demütig macht. Was in diesen Büchern auch all das steht, wissen wir uns zu schämen haben. Wissen wir doch, dass es notwendig ist, dass Gott alles prüft. Wissen Sie, auch unsere Zeiteinteilung. Auch das prüft Gott. Gott prüft alles, was geschehen ist. In dieser Welt schaffen es nämlich immer wieder gerissene Leute, sich durchzumogeln. Ich war zu Verhandlungen über große Einfuhren von russischen Bibeln im russisch-orthodoxen Patriarchat in Moskau. Als ich zu Freunden sage, ich gehe dort zum Metropoliten Pitirim, da sagen die, ja, weißt du nicht, dass der Oberst im KGB ist? Das sage ich doch, natürlich weiß ich das, aber ich muss trotzdem zu ihm hin. Das ist so ein Typ, ich muss sagen, er war, er lebt inzwischen nicht mehr. So ein Typ, der immer wieder bei jedem Regime auf die Füße gefallen ist. Immer wieder. Es gibt gerissene Leute, die sich im Leben immer wieder durchmogeln. Aber bei Gott, da wird die Aufklärungsrate bei 100% liegen. Und das ist gut so. Ich könnte nicht an einen Gott der Liebe glauben, wenn er nicht auch Richter wäre. Aber vor diesem Richter brauchen wir uns dann nicht zu fürchten, wenn wir Jesus, den Christus im Glauben, angenommen haben und unser Gericht am Kreuz von Golgatha schon längst stattgefunden hat. Da denkt man auch als Senior dran. So sagt die Bibel, wer Jesus als seinen Erlöser kennt, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich kann mein Leben vor Gott nicht deswegen verantworten, weil ich so gut war, weil ich vielleicht sogar im Betrieb, im Beruf keine Fehler gemacht hätte, weil ich vieles versäumt hätte. Oh nein, er, der mir mein Leben gegeben hat, der steht für das Defizit meines Lebens ein. Und deshalb kann ich leben, mutig leben, auch im Alter. Auch wenn mir manches misslingt. Ich kann mein Leben gern und fröhlich leben, aber ich kann es nur tun auf dem Boden der Vergebung. Vergebung der Schuld. Wie wäre das, wenn ich vor dem kommenden Gericht Angst haben muss oder müsste? Ich könnte mich doch eigentlich gar nicht richtig in meinem Leben im Alter freuen. Das Leben um die Vergebung ist doch schließlich das, der eigentliche Grund, warum wir gelassen sein können. Ich kann gelassen sein, weil ich weiß, ich bin nicht besser als die anderen. Ich brauche mich also an keiner Stelle zu überheben über andere Menschen. Ich brauche, ja, ich kann mich freuen, weil ich Vergebung habe, Grund ewiger Freude. Ich kann mich freuen, weil ich lerne, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Dadurch kriege ich eine Balance in mein Leben hinein und die anderen merken das. Keiner von uns Senioren weiß, was morgen sein wird, weder in der Weltgeschichte noch im persönlichen Leben. Ich habe bei mehreren Aufenthalten in Israel, in Jerusalem allein 3 dieser fürchterlichen Busattentate miterlebt. Ich weiß, von was ich rede. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Es ist wie bei einem Schnellzug, bei dem ich im letzten Wagen ganz hinten an der Mitteltür stehe. Ich muss zugeben, das Bild ist jetzt für den ICE nicht so geeignet. Da kann man das nicht mehr machen, aber früher konnte man das. Weil kein Wagen mehr folgte, da schaute ich auf die Gleise und die Strecke, die der Zug gerade gefahren ist. Auch unser Lebenszug schon gefahren ist. Wenn ich meinen Kopf dann ganz dicht an die Scheibe presse, kann ich das Gleisstück erspähen, dass der Zug in diesem Augenblick passiert. Der bekannte Theologe Karl Heim nennt das die Erlebnisgrenze. Aber was mir durch diese letzte Tür absolut nicht gelingt, ist der Blick nach vorne. Ich schaue immer nur auf die zurückbleibende Strecke. Es ist eigentlich nicht anders in unserem Leben. Wir können Hochrechnungen aufstellen, Vermutungen anstellen, aber was in unserem Leben wirklich noch kommen wird, das wissen wir nicht. Nun gibt es aber jemand, der außerhalb dieser Zeitstrecke existiert. Die Bibel sagt von ihm, der da ist und der da war und der da kommt. Und von seinem Sohn gestern, heute und in aller Ewigkeit dasselbe. Gott weiß, was morgen sein wird in Ihrem Leben und in meinem Leben. Und wer sich fragt, wie er seine Zukunftsängste oder Altersängste überwinden kann, oder wie man anderen Menschen, die diese Ängste haben, helfen können, der ist bei Gott bestens aufgehoben. Ich brauche doch nur in meine Bibel hineinzuschauen, um festzustellen, dass der ewige Gott diese Welt mit ganz anderen Augen sieht als ich. Wenn ich mich auf seine Sicht der Dinge einlasse, dann kann ich der gelassenste Mensch der Welt sein. Gegenwartsängste und Zukunftsängste sind eingetauscht und Jesus Christus beschenkt uns neu mit Hoffnung und Gewissheit. Und er ist uns viel näher, auch im Alter, als wir denken. Und er liebt uns stärker, auch im Alter, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen überhaupt vorstellen können. Und deshalb, bitte verstehen Sie mich richtig, wenn ich sage, es ist wunderbar, alt zu sein. Und es ist wunderbar, den Blick vorauszuschicken in Gottes zukünftige Welt. Das ist doch die Perspektive unseres Lebens. Danke, dass Sie zugehört haben.
Ja, du treuer Gott und Vater, so öffnest du die Fenster und lässt uns hineinblicken in deine Liebe, aber auch in unsere Zukunft. Hab du Dank, dass du alles so gut darstellen kannst durch deinen guten Heiligen Geist. Dass wir immer wieder eine Perspektive bekommen, dass wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne. Dass wir nicht Autofahrer sind mit dem Rückspiegel, sondern mit der Frontscheibe. Und das durften wir jetzt in dieser Stunde erfahren, dass Altwerden nicht eine Strafe ist, sondern eine Sonderzuteilung. Und dafür danken wir dir. Segne unseren Bruder, der uns dies mitgeteilt hat, mit vollem Herzen, mit Freude, dass es nicht aussieht, als wie wenn wir nur jammern müssten, sondern dass wir wahrhaftig die Freude haben. Die Herren dieser Welt werden gehen, aber unser Herr, der kommt. Amen.